Die Macher, der Interview-Podcast mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Susanna Winkelhofer.
Wir sitzen hier in einem ziemlich coolen Büro mitten in Wien, in einem wunderschönen Altbaugebäude. Aber das tut jetzt eigentlich gar nicht so wirklich was zur Sache, weil ich wäre überall hingekommen, um ihn für unseren Podcast zu interviewen. Er hat vor kurzem auf seinem LinkedIn-Profil darüber geschrieben, dass er nach 42 Jahren als Mensch auf dieser Erde die Erfahrung gemacht hat, dass alles im Leben, und zwar vor allem die Herausforderungen, nur ein Training sind, damit wir uns auf die Champions League des Lebens vorbereiten. Ja, und heute spielt er in eben dieser Champions League. Als internationaler Keynote-Speaker ist er einer der einflussreichsten Impulsgeber Europas. Er ist CEO von Future One. Genau da sitzen wir jetzt gerade. Das ist ein Tech-, Medien- und Persönlichkeitsentwicklungsunternehmen. Er ist Mutmacher sowohl für Jugendliche als auch für deren Eltern, für Unternehmer, Unternehmerinnen und generell für Menschen, die gern die Zukunft mitgestalten möchten. Sein Training dorthin war ziemlich hart. Er ist als Flüchtling nach Österreich gekommen. Da war er noch ein Kind. Er hat die Schule abgebrochen. Er hat sich das Stottern selbst abtrainiert. Er ist die Karriereleiter hochgeklettert, stürzte aber nach dem plötzlichen Tod seines Vaters zunächst mal in eine Sinnkrise. Wie kommt man nach so einem Training in die Champions League? Wie können wir uns auf den Arbeitsmarkt der Zukunft vorbereiten? Und was müssen wir tun, um ein gutes Morgen zu haben? Wir haben viele Fragen an ihn, an Ali Maloci. Lieber Ali, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, weil ich weiß, du hast eigentlich überhaupt keine Zeit.
Ich glaube, wir haben alle am Tag 24 Stunden. Ich bin wahrscheinlich schlechter darin, meine Zeit einzuteilen. Aber ich bin total dankbar, dass du aus Oberösterreich gekommen bist. Ich lese euer Magazin sehr gern und es ist mir eine große Ehre. Dankeschön.
Ali, gleich mal zu Beginn. Was hast du denn heute, der Tag ist noch relativ jung, schon gemacht für ein besseres Morgen?
Ich habe gestern Nacht meiner Tochter versprochen, also ich habe zwei Töchter, eine ist 5 Jahre alt, eine 11 Monate alt. Und ich habe meiner Tochter gestern Abend, meiner 5-Jährigen, vom Schlafengehen versprochen, wenn sie in der Früh aufwacht. Das Erste, was wir machen, ist, wir bauen einen Papierflieger. Dann bin ich heute rechtzeitig schon ein bisschen früher aufgestanden, habe mich geduscht und alles, weil ich gewusst habe, da kommt der Moment, wo sie wach ist und sagt, Papa, Papierflieger. Dann habe ich schon Papier zurechtgelegt gehabt, dann haben wir wirklich Papierflieger gebaut. Dann mit der Familie in der Früh quasi mal ankommen. Was habe ich dann gemacht? Dann war ich bei dem Passamt und habe mir dort einen neuen Pass organisieren lassen. Dann habe ich Autoreifen gewechselt. Dann habe ich währenddessen ein paar Telefonate geführt mit einer Anwältin wegen ein paar Verträgen. Dann bin ich ins Büro gekommen und der ganz normale Wahnsinn. Also, aber das Wichtigste in der Früh ist immer, mit der Familie sich einzuschwingen. Das ist das, das ist die Basis, weil, weißt du, anhand meines Beispiels und der meiner Frau lernen meine Kinder, was es heißt, die richtigen Prioritäten zu setzen. Und ich will nicht so ein Vater sein, der in der Früh aufwacht und sagt, ja, dann am Abend machen wir das. Ich verspreche meiner Tochter schon, auch am Abend, wenn ich heimkomme oder am Nachmittag, machen wir dieses und jenes. Nur der muss in der Früh schon Beziehungsebene da sein. Ich sehe dich, wir sind füreinander da, meine Frau umarmen, meine Kinder umarmen, einfach da sein. Und das ist einfach das Wichtigste, weil weißt du, für meine Kinder ist das halt ihre Kindheit. Und du lernst halt in den ersten 9 Lebensjahren oder ersten 10 Lebensjahren, wie du mit der Welt umgehst. Und das lernst du aber allerdings am Beispiel deiner Eltern zu Hause. Das heißt, auch wenn ich nach Hause komme, das Erste, was ich mache, ist, ich begrüße meine Frau, nicht meine Kinder, damit meine Kinder sehen, die Basis dafür, dass sie überhaupt existieren, die möchte ich weiternähren. Und das ist es, oder ich komme ins Büro und heute bin ich in der Früh hergekommen und habe so einen schlechten Start an den Tag gehabt, weil ich gerade ein paar sehr schwierige Entscheidungen treffen muss. Und der Daniel von meinem Team kommt her und aus dem Nichts heraus hat mich ja noch umarmt und hat gesagt, ich habe das Gefühl gehabt, Ali, du brauchst das gerade. Dann kommt dieselbe um die Ecke, schaut mich auch an, kommt her und umarmt. Ich denke, was ist mit euch jetzt los? Ja? So beginnt hier wirklich mein Tag. Also wir schauen alle drauf, familiär, aber auch beruflich, dass wir voneinander schauen. Und ich glaube, das ist die Basis dafür, dass man jeden Tag die Welt besser macht. Das fängt wirklich im innersten Kreis an. Ansonsten ist es der Job und die Arbeit, die wir machen. Also alles, was wir hier tun, alles, jeder einzelne Schritt, wie wir wirken, hat halt einen Impact auf das echte Leben von Menschen. Und das ist halt ein großes Privileg.
Also die meisten, nehmen wir jetzt mal an, kennen dich schon, haben dich schon irgendwo live erlebt, über dich gelesen, dich gesehen. Aber jetzt wollen wir dich mal so richtig kennenlernen.
Okay.
Und zwar, ich schaue mir jetzt an, die Anatomie eines Machers. Also wir scannen so ja, deinen okay. Körper. Und wir fangen natürlich beim Kopf an. Mhm. Was geht dir gerade durch den Kopf?
Jetzt gerade geht mir echt durch den Kopf, was du gesagt hast, Macher. Habe ich mir gedacht, das ist total lustig. Ich hätte mich so nie selbst bezeichnet, sondern ich habe das Gefühl, dass wir Menschen alle zu Machern oder Macherinnen werden, wenn wir in die Selbstverantwortung kommen. Also du kannst dann gar nicht als selbst zu machen. Und machen heißt auch manchmal nichts zu tun, abzuwarten. Aber machen heißt für mich proaktiv das Leben gestalten. Und was mir jetzt gerade durch den Kopf geht, ist, dass ich gerade wieder mal so realisiere, all meine Unzufriedenheiten in meinem Leben resultieren nur daraus, weil ich bei manchen Dingen abgewartet habe und nicht proaktiv gehandelt habe.
Also Aufruf zum Einfachmachen.
Einfach machen heißt für mich, aber es heißt nicht immer, dass du immer tun musst. Es kann auch sein, dass du einfach im Sein bist. Allerdings geht es einfach um die Selbstverantwortung. Das heißt, nicht darauf zu hoffen, dass dein Leben besser wird, weil andere Entscheidungen treffen. Ja, das ist pure Selbstverantwortung. Und ja, zusammengefasst ist das Machen. Ja. Mhm.
Ein bisschen weiter unten sind die Stimmbänder. Mhm. Wofür setzt du die denn am liebsten ein?
Das hört sich jetzt wahrscheinlich sehr angeberisch an, aber ich versuche, die Wahrheit zu sprechen, die ich sehe. Also ich werde sehr oft von Unternehmen oder auch von Managern geholt, weil die sagen, wenn ich mit denen zu tun habe, sage ich es dann halt ins Gesicht. Das war Sache, ist aber halt nicht auf die harte Art und Weise, sondern, glaube ich, sehr respektvoll, sehr würdevoll. Aber es ist mein Kapital. Also ich habe mittlerweile eine ziemliche Stärke darin, sehr schnell zu erkennen in Organisationen oder auch bei Menschen, woran es liegt. Es geht mittlerweile extrem schnell, wenn Dinge sich nicht gut entwickeln. Und ich bin halt mittlerweile jemand, ich möchte Menschen und ihre Lebenszeit nicht verarschen. Deshalb, ich war jetzt vor 2 Wochen in Deutschland bei der Autoindustrie und da hast du einen Manager vor dir sitzen von VW, Audi und BMW. Und ich war halt der Einzige, der sie angesehen hat und ihnen gesagt hat, Freunde unter uns, ihr seid nicht mehr die Nummer 1. Ihr müsst lernen, dass ihr jetzt irgendwo auf dem Treppel seid und ihr habt Trauer, ihr habt Ärger, da müsst ihr durch. Ihr seid abgehängt worden. Das heißt nicht, dass ihr da nicht wieder hinkommt, aber diese Klarheit, es ins Gesicht zu sagen, mit voller Wertschätzung, das ist das, wofür meine Stimmbänder, glaube ich, da sind. Einfach, ja, einfach respektvoll den Menschen ins Spiel hinzuhalten.
Dann schauen wir zum Herz. Wann schlägt dein Herz schneller?
Wenn ich meine Frau sehe und wenn mich die Inspiration plötzlich trifft.
Das kommt plötzlich, also irgendwann.
Es kommt immer nur, also die Inspiration kommt bei mir. Also lustigerweise, wenn ich Coldplay-Musik höre und unterwegs bin, ja, also das hat, aber ja, wenn mich die Inspiration trifft und ich plötzlich ein Bild zu mir denke, das ist es. Nur manchmal muss ich sehr lange warten, bis dann, also ich mache seit vielen Jahren nur mehr Dinge, die intrinsisch mich rufen. Ich mache nichts mehr aus einer wirtschaftlichen Überlegung, ich mache nichts mehr, weil mein Kopf sagt, das wäre die logische Weiterentwicklung. Und manchmal musst du halt wochenlang warten, bis dich plötzlich etwas trifft. Aber dann schlägt mein Herz so schnell und dann wird diese ganze Organisation hier so schnell getrimmt auf einen neuen Plan. Also ich war gerade bei meiner Managerin drin, wir haben gerade eine Produktentwicklungsidee gehabt. Ich schaue sie an und sage, machen wir das? Sie so, machen wir. Ich so, passt. Ich muss die und die Leute aktivieren, bin rausgekommen zu meiner Assistentin und sage, okay, wir bauen jetzt ein neues Produkt.
Ich habe es gehört.
Hast du gehört? Genauso passiert das bei uns. Das sind keine großartigen Planungen, sondern irgendwas ist, Anfragen kommen, immer mehr Menschen kommen zu uns und sagen, wir brauchen das, es stapeln sich Anfragen. Ich sage immer nein, nein. Und irgendwann ist der Moment da, wo du denkst, passt, jetzt kann ich eine Lösung entwickeln, wo wir allen helfen können.
Dann schauen wir zur Lunge. Wenn du Luft zum Atmen brauchst, was machst du dann?
Da habe ich wirklich gelernt, wenn ich die Trauer zulasse in meinem Leben. Also zu lernen, zu weinen, in die Trauer zu gehen, dann lösen sich all der Stress in meinem Körper und dadurch wird auch meine Lunge wieder frei und kann durchatmen. Das ist es. Und Lachen. Also Lachen heißt immer, ist die beste Medizin. Da atme ich durch. Und wenn ich in einer Gruppe von Menschen bin, die mir wohlgesonnen sind und wo ich mich fallen lassen kann.
Jetzt schauen wir mal ein bisschen in den Bauchraum.
Mhm.
Was liegt dir denn vielleicht gerade so im Magen? Also dieser Schokolade, der da am Tisch liegt, kann es nicht sein, der ist unangetastet. Na. Also im übertragenen Sinn.
Also was mir wirklich im Bauch liegt, ist auf einer physikalischen Ebene. Meine Frau und ich, als wir gestern die Kinder ins Bett gebracht haben, hatten total Lust auf Burger. Und bei der Weinschenke bei einem fetten Double Cheeseburger jeder bestellt mit den geilsten Chips. Das darf man gar nicht laut sagen. Ja.
Das auch
mit Fleisch.
Auch manchmal
und Bacon.
Sein.
Das war richtig geil. Wir sind dann beide gesessen, haben uns angeschaut. Die Kinder waren endlich im Bett, die waren komplett fertig. So da genossen. Muss man auch sagen, ich habe davor 2 Tage lang nichts gegessen, weil ich eine Untersuchung hatte und da musstest du nüchtern hin. Aber was mir im Bauch liegt aktuell, kennst du das, wenn es Themen in deinem Leben gibt, wo du merkst, das musst du loslassen? Wo du aufwachst und realisierst, ja, da hast du dich richtig geirrt. Und weißt du, die Enttäuschung im Leben ist immer das Ende der eigenen Täuschung. Und das ist ein neuer Weg in die Zukunft. Und ich habe die letzten 10 Jahre, ich bin jemand, da muss schon sehr viel passieren, bevor ich aufgib. Wirklich viel. Und ich sehe immer die Potenziale, ich sehe immer die Möglichkeiten. Und solange ich die Handlungsmacht habe, setze ich es um. Das ist mir ziemlich egal. Nur dann glaubst du an Dinge, wo du nicht die Handlungsmacht drüber hast. Du begleitest Menschen, du tust Dinge. Und jetzt ist ein Punkt in meinem Leben, wo ich jetzt nach 13 Jahren merke, ich habe alles getan, was ich tun kann, aber ich kann nicht mehr weiter. Es ist nicht mehr meine Aufgabe. Und genau heute habe ich die Entscheidung getroffen, von dieser Sache loszulassen. Und ob es noch die richtige Lösung ist, liegt mir gerade im Magen, aber ich weiß, es ist das Richtige.
Aber die Sache möchtest du für dich behalten?
Die Sache möchte ich für mich behalten, ja, weil es da geht es um ganz viele wichtige Dinge, um große Dinge, da geht es um auch Geldbewegungen im Hintergrund, solche Sachen. Vielleicht werde ich es irgendwann announcen, das kann schon sein, kann ich nur jetzt nicht sagen.
Mhm.
Aber das sind solche Sachen, die mir manchmal im Magen liegen. Und wenn es mir über länger im Magen liegt, merke ich sofort, davon muss ich loslassen. Also auch wenn der Kopf sagt, es wäre logisch, bei den Dingen festzuhalten und so, mein Körper sagt, Ali, lass los. Und das ist dann auch die Entscheidung.
Jetzt haben wir noch 2 Körperteile, mhm. Und zwar einmal die Hände. Diesem Menschen würde ich gern mal die Hand schütteln.
Angela Merkel.
Da steht hinter dir ein Buch,
ja,
über sie. Also du weißt
ja
schon alles über sie und möchtest jetzt noch die Hand schütteln.
Also Angela Merkel. Also schaff's mal in diesem globalen politischen Männerverein, dass du dir selber treu bleibst. Mit so wenig Ego. Mit so wenig Ego. Und auch danach, als sie zurückgetreten ist als Bundeskanzlerin, hatte sie nicht dieses, ich muss auf die Bühne, ich muss jetzt 20.000 Interviews geben. Na, die ist dann zurück, hat sich zurückgezogen, sie und ihr Mann sind irgendwo spazieren gegangen. Dann hat sie begonnen, ein paar Interviews zu geben. Aber dieses, ihr nehme ich es ab, dass sie es wirklich wegen der Sache gemacht hat und nicht um sich zu profilieren. Und die hat halt auch wirklich den ganzen Männerverein global, die hat die halt alle im Schach gehalten. Also die hat es irgendwie geschafft, dass da irgendwie das, und die ist super, also die würde ich so gern kennenlernen. Und Chris Martin von Coldplay, also den würde ich aber fett umarmen. Mein Traum ist ja immer noch, wenn sie jetzt nach Wien kommen, ins Stadion, dass ich dort sie ankündigen darf, weil die haben das bei ihren Konzerten immer, dass sie Locals haben, die dann auf der Bühne sie ankündigen. Und ich wäre so gern dieser Local, der sie ankündigt. Muss ich mal schreiben.
Ich habe keine Zweifel, dass du das machen könntest. Und dann noch zum Schluss, deine Füße. Wohin möchtest du in die Zukunft gehen mit deinen Füßen?
Zu mir selbst. Ich würde mir selbst entgegengehen. Und dahin, wo die Sonne ist. Da möchte ich, dass meine Füße mich entlang, an Orte, wo die Leichtigkeit ist. Ich bin 42 geworden im August und da war ich bei einem ziemlich coolen Seminar im Dezember und da hat der Trainer dort witzigerweise gesagt, dass sich das Leben in 7-Jahres-Ringen verändert, was ja stimmt. Und mit 42 beginnt man den Weg wieder zurück anzutreten. Das heißt jetzt nicht, dass es die Hälfte des Lebens sein muss. Ich will 103 Jahre alt werden, aber und er hat gesagt, jetzt ist der Punkt, sich die Frage zu stellen, wie soll der zweite Abschnitt des Lebens heißen? Wie soll das Buch heißen? Und dann war plötzlich das Wort Leichtigkeit da. Und meine Füße sollen mich dorthin tragen, wo die Leichtigkeit des Lebens ist. Keine Fake-Leichtigkeit, sondern eine wahre Leichtigkeit des Lebens, wo es nicht um Kämpfen, sondern um das Thema Wachstum geht. Und das beginne ich mir jetzt halt langsam zu erlauben.
darüber hast du ja vor kurzem auf LinkedIn geschrieben. Das war schon richtig philosophisch. Ich zitiere das mal kurz. Um der Schwere der Welt zu begegnen, braucht es die Leichtigkeit des Seins, an dessen Anfang die Anstrengung steht. Denn bevor etwas leicht wird, ist es anfangs schwer. Das habt ihr, glaube ich, in so einer Runde von sehr vielen erfolgreichen Menschen auch diskutiert oder darüber gesprochen. Und jetzt wäre meine Frage, was sind denn diese Hürden, diese To-Dos, die wir jetzt gerade in dieser Zeit gehen müssen, damit wir in diese Leichtigkeit kommen können?
Also die größte Hürde ist uns einzugestehen, dass die Erwartungshaltung an die Welt für uns alle eine Täuschung war. Wir haben ja wirklich gedacht, vor ein paar Jahren noch vor Corona, dass unser größtes Problem nur mehr ist, am Abend Aperol Spritzer trinken gehen und ja, der Wohlstand, das passt schon, das müssen wir erhalten alles. Das ist ja alles eine Lüge. Also vor der Industrialisierung waren 70-80% der Österreicher und Österreicherinnen waren Bauern. Die waren Selbstständige. Für die war es normal, mit der Unsicherheit umzugehen. Dann kam die Industrialisierung und hat uns eingeredet, geh Vollzeit arbeiten quasi, du bekommst einen fixen Lohn, brauchst nicht mehr am Feld stehen, wir kümmern uns um dich, solange du deinen Job machst. Dann hat man die Job Descriptions eingeführt, dann hat man Prozesse eingeführt, dann hat man Menschen, Leute vorgesetzt, damit die kontrolliert werden, das war der Vorgesetzte. Dann hat man gemerkt, der Vorgesetzte muss auch Arbeit verteilen. Und aus dem Zirkus gibt es das Wort der Manege und davon leitet sich das Wort des Managers ab. Plötzlich haben wir Manager erfunden. In der Computerwelt damals gab es diese Riesencomputer, die waren so riesengroße Rechenzentren. Die hat man anfangs nicht mit Maus und Computer, die hat man anfangs jetzt nicht mit Keyboard und Maus bedient, sondern mit Lochkarten. Und diese Lochkarte war ein sogenannter Job. Und diese Lochkarte hast du beschreiben müssen, damit der Computer arbeiten kann. Das war eine Job Description. Und wir haben dieses Computermodell genommen und haben sie auf die Arbeitswelt umgemünzt und haben Menschen eine Job Description gegeben mit einem Manager. Und haben uns eingeredet, das funktioniert. Es hat allerdings nur funktioniert für eine ganz kurze Spanne, für ganz wenige Dekaden, wo die Welt noch nicht globalisiert war, wo sie nicht digitalisiert war, sondern wir in unseren Silos arbeiten konnten und nicht wussten, was gerade in China abgeht, nicht wussten, was im Silicon Valley abgeht, keine Ahnung hatten, was gerade in Afrika abgeht. Und plötzlich wächst die Welt zusammen. Durch technologische Errungenschaften, durch Globalisierungsketten, durch Lieferketten und so weiter. Und plötzlich merkt man, oh shit, ich brauche mehr Flexibilität. Aber wenn du die letzten 30, 40 Jahre den Leuten eingeredet hast, statisch zu arbeiten, die Politik wird das schon übernehmen, der Staat wird schon für dich übernehmen, der Arbeitgeber wird alles übernehmen, der Arbeitgebermarkt wird für dich alles überlegen, dann bist du natürlich in eine Sicherheit rein, die ja nie existiert hat. Und Gott sei Dank zerbricht das gerade. Wir kommen wieder zurück zum Realismus, zu diesem, du musst selbstständig für dich denken. Als Mensch. Du kannst es nicht der Politik überlassen, du kannst es nicht dem Arbeitgeber überlassen, sondern die sind genau im selben Spiel wie du. Und das zu lernen, daran zerbrechen gerade halt viele. Die wünschen sich die gute alte Welt zurück, die finden ständig ihren Täter, der dafür schuld ist, dass sie nicht das tolle Leben haben. Alle reden von Wohlstandserhalt. Das ist ein Fake-Glaube. Was wir brauchen, ist Lebensqualität. Wir haben keinen Wohlstand. Ja, wir haben auch keine Lebensqualität, weil die Krankheiten nehmen zu, Burnouts nehmen zu, die Leute sind von ihren Handys gestresst, jeder rennt Zero Inbox hinterher, alle sitzen in 20 E-Mails drinnen. Uns hat die Technologie versprochen, wenn du diese Technologie hast und ein Laptop und ein Handy, dann hast du endlich Zeit für das Wahre. Wenn ich heute die Leute frage bei meinen Vorträgen, wer von euch hat denn wirklich Zeit für das Wahre? Alle sind sehr gestresst. Das heißt, wir haben für ein falsches Bild von Lebensqualität und Wohlstand uns in einen wirklich Hamsterrad hineinbegeben. Und das zerbricht gerade Gott sei Dank, weil wir merken, wir können nicht mehr alles kontrollieren. Die Leute sagen, oh Gott, alles wird schneller, ich habe keine Übersicht mehr. Und ich sage, akzeptier das. Versuch nicht mit allem Schritt zu halten. Fokussiere dich auf das Menschliche, auf deine Netzwerke, auf deine Beziehungsebenen. Studien von Harvard zeigen ganz klar, das war die größte Langzeitstudie der Welt. Da haben sie 80 Jahre lang das Leben von 2000 Menschen sich angesehen mit der Frage, was macht uns wirklich glücklich langfristig? 2000 Menschen, 80 Jahre lang untersucht. Es ist rausgekommen, es ist die Qualität deiner Beziehungen. Du kannst Single sein 10 Jahre lang, und solange du mit dir selbst in Beziehung bist und mit anderen Menschen und wirklich tiefe Beziehungen hast. Das heißt, auch wenn du in einen Aufzug einsteckst, du siehst den Kollegen von der anderen Abteilung, du schaust da und sagst, hey, wie geht's da? Ich habe dich letztens gesehen, das hast irgendwie traurig gewirkt. Das ist Beziehungsarbeit. Wenn man in die investiert, dann ist das auf psychischer Ebene, aber auch auf einer körperlichen Ebene, führt das zu Gesundheit. Das heißt, wir wissen, dass zum Beispiel gegen Depressionen oder gerade gegen Burnout oder das Thema Resilienz, der größte Hebel, um resilient zu sein, sind starke Beziehungsebenen, die du hast, die dich fangen. Nur wir haben eine Welt erschaffen, wo wir gesagt haben, immer schneller, immer weiter. Die Leute sind alle vernetzt mit ihren Handys, aber wir haben eine Einsamkeitspandemie gerade. Das heißt, was ist das Harte, was wir gerade erleben? Es ist der harte Aufprall in der Realität. Leute, wenn die Maschinen besser werden, werde ein besserer Mensch. Vertrau dir selbst. Vertrau deinen Beziehungen. Lauf nicht irgendwelchen Dingen hinterher, die vielleicht in 5 Jahren liegen. Schau darauf, dass du deine Talente entwickelst. Lass dich nicht auf einen Job ein, weil der Arbeitsmarkt sagt, wenn du das lernst, hast du in 5 Jahren einen fixen Job. Worin bist du wirklich gut? Was macht dir Freude? Worin willst du in eine Meisterschaft gelangen? Das sind die großen Dinge, die wir gerade auf die harte Tour lernen. Und wir müssen lernen, einen realistischen Optimismus der Zukunft zu haben, weil wir uns sonst aktuell von den klassischen Tagesmedien einreden lassen, dass die Welt schlimmer ist als ihr Ruf, obwohl alle Zahlen zeigen, es ist schön, dass wir nicht vor 70 Jahren jetzt gerade hier leben. Vor 70 Jahren, als der Krieg vorbei war, Europa in Schutt und Asche. Das heißt, die Menschen müssen lernen, jetzt auf die harte Tour rauszuzoomen und zu sagen, okay, wir haben in Israel gerade diese Themen oder in Gaza, wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben die Klimathemen. Aber ist das wirklich das Einzige, was auf der Welt gerade existiert? Oder kann ich auf die Straße rausgehen und jemanden anlächeln und der lächelt zurück? Wir beide sitzen gerade hier und haben eine wunderschöne Zeit. Und zur selben Zeit fliegen gerade in Gaza die Raketen. Und wir mindern das aber nicht, was dort an Leid passiert. Aber wir erlauben uns gerade hier, uns anzuschauen, zu lächeln und in Beziehung zu gehen. Und dass diese Dinge gleichzeitig existieren dürfen, damit wir genug Kraft haben, um die Hürden des Lebens zu packen, das lernen halt die Menschen gerade auf harte Tour, weil sie immer noch dieses Entweder-Oder haben. Darf ich mich überhaupt im Leben freuen, obwohl es anderen schlecht geht? Und ich sage immer, das ist die Geschichte der Menschheit. Die letzten 100 Jahre hatten wir überall Kriege. Und das lernen gerade die Menschen auf die harte Tour. Und natürlich kommt dann KI, es kommt Digitalisierung, es kommen Themen dazu. Und das Problem ist, dass die Gesellschaft, der wurde eingeredet, wenn du mit der Schule oder der Uni fertig bist, dann hast du ausgelernt. Und deshalb ist ja Weiterbildung für viele Unternehmen auch ein Graus, weil es auch keinen Spaß macht, keine Freude ist, da ist nichts Intrinsisches drinnen. Und dann kommt die KI, die das schönste Geschenk an uns allen ist. Und wir müssten eigentlich nur mehr spielerisch beginnen zu experimentieren. Das ist das Einzige. Wir müssten den Unternehmen für Räume sorgen, wo die Leute spielerisch damit herumspielen dürfen. Aber auf der anderen Seite tun wir das nicht. Und dann haben viele Leute die Angst, es kommt wie ein großer Hammer, die KI, die über uns drüber fährt. Nur wenn du mit allen Experten sprichst, die sagen, nein, das wird eines Tages so werden wie der Strom aus der Steckdose oder Wasser aus der Wasserleitung. Es ist ja jetzt schon in allen Systemen drinnen. Und die Menschen, die leider nie erzogen worden sind, selber sich zu entwickeln, in ihrer Persönlichkeitsstruktur zu wachsen, sind halt die, die glauben, die Welt wird untergehen wie ein Terminator. Wo aber die wahren Experten dahinter stehen und sagen, Leute, ganz ruhig. Es gibt so viele Optionen, wir müssen nicht nur das Schlimmste sehen.
Ich habe vor kurzem Stefan Sagmeister auch interviewt und er hat...
Ja, Stefan, ich habe mit ihm eine Tour gemacht. Now is better, better is now. Ja.
Genau, und er hat auch gesagt,
bester Mann.
Mit dem Hammer haben auch mehr Menschen ein Haus gebaut als Menschen ermordet und beides ist möglich.
Siehst du, es ist wie bei einem Messer. Ich habe heute in der Früh, als ich ein Butterbrot machte für eine Tochter, hatte ich ein Messer in der Hand. Bin ich froh, dass ich ein Messer zu Hause habe. Weißt du? Und das müssen wir lernen. Also Menschen sagen auch immer zu mir, du bist so zukunftsoptimistisch. Ja, und ich denke mal, ja, weil ich in einem Flüchtlingsheim aufgewachsen bin. Ja, weil ich in Armut aufgewachsen bin. Ja, weil meine Klamotten, die ich alle hatte als Kind, Spenden von der Caritas waren. Ja, weil ich einen Burnout hatte. Ich weiß, wie die Dunkelheit aussieht. Und
aber
deshalb
du weißt,
weiß ich,
wie man wieder rauskommt.
Naja, wenn du die Dunkelheit dieser Welt gesehen hast, dann weißt du, dass das Leben auch immer weitergeht. Also du kannst, ich habe mit Menschen zu tun gehabt, die alles verloren haben. Aber solange sie einen Sinn in ihrem Leben hatten, haben sie sich weiterentwickelt. Das war Viktor Frankl, der das KZ überlebt hat, der gesagt hat, wer ein Warum zum Leben hat, erträgt jedes Wie. Und da hat er eigentlich nur Nietzsche zitiert. Und das ist die Realität des Lebens. Die meisten Menschen haben in ihrem Leben keinen Lebenssinn. Ihr Lebenssinn ist es, Karriere zu machen. Ihr Lebenssinn ist es, so wie die Eltern ein Einfamilienhaus zu haben. Die Politik erzählt uns aktuell, wir brauchen Eigenheim für jeden. Wer sagt das? Meine Tochter, also meine Frau und ich, wir leben unser Leben aktuell nicht, dass wir Geld anhäufen, um es zu vererben. Wir geben es lieber selber aus. Wir wollen unsere Tochter dahin erziehen, dass sie in ihrem Leben selbstständig für sich was aufbaut. Und wir haben eine Welt erschaffen, wo die Leute keinen Sinn mehr haben. Wenn du Menschen heute fragst, warum bist du hier? Dann schauen sie dich an und sagen, das ist schon eine tiefe Frage. Sag ich, nein, das ist eine ganz normale Frage. Warum bist du hier? Dann schauen sie dich an. Sag ich, beantworte mal die Frage. Dann wirst du merken, du brauchst nicht mehr die 20 Handtaschen, du brauchst nicht mehr das neueste iPhone, du brauchst nicht mehr jeden Scheißdreck da draußen. Und dann schauen sie sich an, sind geschockt. Ein Jahr später bekommst du eine lange E-Mail, wo die Leute sagen, das hat mich fast in einer Sinnkrise gestürzt. Aber danke, jetzt weiß ich, was ich nicht mehr machen will. Und da gehen wir gerade hin. Also die Welt hat gerade eine globale Identitätskrise. Und die Menschen daran zu erinnern, wer sie wirklich sind, das ist die schönste Aufgabe gerade.
Du hast ja auch mal gesagt, das Ziel ist es, das Leben zu leben, das man mit niemandem tauschen möchte.
Genau so ist es. Werde zu dem Menschen, wo dein 14-jähriges Ich sagen würde, scheiße, geil, das bin ich geworden.
Mhm. Verlernen wir einfach im Laufe der Kindheit, der Jugend, wer wir eigentlich sein wollen, weil wir so viele Beeinflussungen erleben, egal ob es die Eltern, die Gesellschaft, die Lehrer, Lehrerinnen.
Würdest du sagen, du bist ein Sprachentalent?
Ja.
Gut, würdest du sagen, jeder Mensch ist ein Sprachentalent?
Ja, weil jeder lernt seine Sprache.
Seine Muttersprache, ja. So. Wenn ich diese Frage oft stelle im Bildungskontext, sagen viele zu mir, nein, nicht jeder ist sprachlich talentiert. Der eine hat das Talent, der andere nicht. Du, Gott sei Dank, hast es dir nicht wegnehmen lassen. Die meisten Menschen denken, dass nicht jeder sprachlich talentiert ist. Dann sage ich immer, na gut, wir hatten jemanden die Muttersprache gelernt, ohne Prüfungsstress, ohne Druck, und wäre dasselbe Kind in der Türkei geboren worden, würde es heute fließend Türkisch sprechen. Dann sind sie immer so, ah ja, stimmt. Dann sage ich immer, hat jeder Mensch Fehlerkultur? Na, nicht jeder. Sage ich, ah, wie hast denn du gehen gelernt? Bist am Tag 10-mal auf die Schnauze gefallen, aber du hast sicher nicht zu deinen Eltern gesagt, Mama, Papa, das schaffe ich heute nicht zu anstrengend, ich habe keine Fehlerkultur. Du bist hingefallen, deine Eltern haben sich für dich gefreut, haben gesagt, boah, super, mein Kind versucht, haben Handyvideos gemacht für Oma und Opa, und dann irgendwann bist du im Alter von 1,5 Jahren noch die Gegend gelaufen. Wir werden ja geboren mit den unfassbarsten Dingen, und wer Kinder hat oder mit Kindern zu tun hat, weiß, wenn ein Kind sprechen lernt, ist die erste Frage, die ein Kind stellt, warum? Alle Kinder weltweit, jedes Gehirn stellt die Sinnfrage. Jedes. Jetzt stell dir aber vor, du sitzt irgendwo und schreibst einen Test mit 20 Beispielen und du kriegst den Test zurück und da steht drauf, du hast 4 Fehler. Was ja stimmt. Aber niemand sagt, Alter, du hast 16 richtige. Stell dir vor, du hast ein total schlechtes Zeugnis, aber in einem Fach bist du besser als alle anderen. Was sagen alle zu dir? Schau dir die schlechten Noten an, das kriegst du nicht hin. Das war in meinem Fall so. Ich war der Beste in Informatik, habe später auch studiert in dem Bereich. Aber alle anderen Fächer halte ich 4er und 5er und nicht befriedigend mein Verhalten und so. Das Problem ist auch, stell dir vor, du fragst eine Klasse, warum müssen wir den Stoff lernen? Die Warum-Frage. Und die Antwort ist, das ist halt prüfungsrelevant. Das ist Schulstoff. Das heißt, zwischen deinem 6. und 18. Lebensjahr, wirklich systematisch, das ist nicht mal böse gemeint, aber das ist ein System, du musst hingehen, das nennt sich Schulpflicht, was gut ist. Nur von der 6. Lebensjahr bis zum 18. Lebensjahr lernst du, mach keine Fehler. Wenn du sogar einen guten Test schreibst, schreiben wir dir hin, wie viele Fehler du hast. Und 12 Jahre lang kann dir kein Mensch erklären, warum soll man das lernen. Ein Mensch braucht meistens 6 bis 7 Wochen, bis sein Verhalten umtrainiert ist. Habitveränderungen dauern 6, 7, 8 Wochen ungefähr. Jetzt hast du 12 Jahre. Wo du bewertet wirst. Bist du ein guter Schüler oder ein schlechter Schüler? Ein 10-jähriges Kind kann leider mental nicht unterscheiden, ob schlechter Schüler heißt, du bist ein schlechtes Kind oder deine Noten sind schlecht. Deshalb haben wir so viele Menschen ein Selbstwertproblem. Denen wurde viel zu früh erklärt, du bist deine Schulnote. Ein Kind kann das nicht unterscheiden. Ein Kind hört, ich habe einen 5er, ich bin schlechter in der Klasse und denkt, ich bin dumm als Mensch. Das ist verrückt. Es zeigen Untersuchungen, dass dieser Mensch 30 Jahre später mit einem mangelnden Selbstvertrauen im Unternehmen sitzt. Das heißt, wie schaffen wir es, dass Menschen ihre Lernlust behalten? Und es gibt unfassbar tolle Lehrer und Lernenden und auch Eltern und Schuldirektoren, die beherzt sind, Kindern auch klarzumachen, hey, wenn du eine schlechte Note hast, das hat nichts mit dir zu tun. Wir mögen dich trotzdem. Vielleicht ist das nicht deins. Vielleicht passt es gerade zu Hause nicht. Vielleicht interessiert es dich gerade nicht. Wenn du so mit Menschen umgehst, wachsen die her und denken sich, egal, meine Tochter ist 5 und die weiß mittlerweile, das haben wir ihr eingebläut, wenn was nicht klappt, sagt sie immer, ich kann das noch nicht. Sagt manchmal, ja, hat nicht funktioniert, aber ist egal, mache ich das später mal. So bringst du Menschen dazu, dass sie ein Mindset aufbauen, das ihnen Gott sei Dank hoffentlich jemand später nicht kaputt machen kann. Und genau das ist es. Also deshalb arbeite ich auch so viel mit Jugendlichen, um sie noch, bevor sie diesen Sprung machen zu diesem falschen Erwachsenentum, ihnen noch zu helfen, die Abbiegung zu kriegen. Deshalb arbeite ich ja die Hälfte meiner Zeit mit Jugendlichen.
Mhm. Und das haben ja die Financial Times ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Die haben gesagt, Ali Maloji bereitet die nächste Generation auf Jobs vor,
ja, die
es noch gar nicht gibt.
Genau so ist es.
Aber wie klappt das, wenn man ja gerade durch die Digitalisierung, wo sie alles so schnell wandelt, wie kann man da jetzt schon wissen, was man in Zukunft brauchen wird?
Es ist die unternehmerische Denke. Es geht darum, dass du, also Zukunft gestaltest du, also Zukunftskompetenz ist Gegenwartskompetenz. Das heißt, Menschen beizubringen, nutze das, was du jetzt hast. Hast du Interessen? geh dort rein, probier alles dort aus, red mit allen Menschen, um Dinge zu probieren. Wenn du dich, ich sage immer Jugendlichen, gibt es irgendwas, was dich interessiert? Ja, die Xbox spielen. Sag ich, super, schau dir mal die Firma an, die Xbox herstellt. Frag dich mal, wie so eine Xbox produziert wird. Dann machen die ein Projekt, dann sagt er, bei Microsoft arbeiten über 100.000 Leute. Sage ich, aha, wie wird eine Xbox gebaut? Boah, brauchst du Grafiker, Designer, jemand macht eine Kostenkalkulation. Boah, da muss sich jemand die Spiele überlegen, dafür braucht man ja Physik, damit die Spiele realistisch sind. Und plötzlich hat der für sich Berufsorientierung geknackt. Menschen auf die Zukunft vorzubereiten hat auch viel damit zu tun, dass sie Selbstvertrauen haben. Und Selbstvertrauen bekommst du, indem du lernst, dass Dinge durch Übung besser werden. Indem du lernst, wer bin ich wirklich? Indem du lernst, was sind die Glaubenssätze, wo ich versuche, jemand anderer zu sein. Das sind verschiedenste Ansätze, die dich dazu bringen zu verstehen, ich weiß, ich kann unmöglich wissen, was in 10 Jahren ist, aber ich kann wissen, was ich jetzt tue, auf was ich mich jetzt fokussiere und wo ich versuche, meine beste Arbeit abzuliefern. Zukunftskompetenz heißt, versuche, die Person, die du bist, in dem, was du tust, für dich die beste Version zu werden. Das ist ein ganz hoher Anspruch an eine Meisterschaft für sich selbst. Und das Lustige ist, das kannst du mit Menschen machen, die in der Gesellschaft abgehängt sind. Wenn du mit denen richtig arbeitest, sitzt dort einer, der eigentlich abgehängt ist von der Gesellschaft und sich denkt, bist du deppert, die werde ich noch alle überraschen da draußen. Das kann man machen, das ist überhaupt kein Problem. Du musst dir halt die Zeit dafür nehmen. Und das habe ich mit Langzeitarbeitslosen gemacht, das habe ich mit Menschen gemacht, die im Gefängnis sitzen. Das habe ich jetzt letztens in Stuttgart bei einer sehr großen Bank gemacht, mit Mitarbeitern und Mitarbeitern, die Panik haben, also vor einer großen Transformation. Das kannst du tun, das ist überhaupt kein Problem. Aber das ist Zukunftskompetenz. Menschen darauf vorzubereiten, dass sie ihren Job selbst kreieren müssen. Es ist auch für Räume zu sorgen, wo sie sich selbst die Frage stellen, wie muss denn meine Position in Zukunft ausschauen? Ah, wie muss ich mit dem Kunden reden, damit ich verstehe, was braucht der Kunde eigentlich in den nächsten paar Jahren? Wie ist die Kundenentwicklung? Weil dazu gibt es ja Studien. Okay, und wenn der Kunde jetzt zu uns kommt im Unternehmen, sind wir nicht dafür gewappnet? Nein, da müssen wir das ja ganz anders aufbauen. Wenn du für solche Räume sorgst, so Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über sowas nachdenken können, sorgen die dafür, dass sie selber eine Zukunftskompetenz haben. Und das kannst du bei Jugendlichen machen, das kannst du bei Erwachsenen machen. Das Wichtigste ist nur, dass Menschen wirklich lernen, so wie ich bin ich gut genug und ich muss nicht repariert werden. Wenn du das hinbekommst, dass Menschen merken, sie müssen nicht erst repariert werden, dann hast du 50% abgedeckt. Und auch wenn Menschen, es gibt halt immer diese Frage, wo man Menschen fragt oder Kinder fragt, was willst du nun mal werden? Und das ist halt die schlimmste Frage der Welt, weil das heißt, du bist noch nichts. Du musst erst was werden. Und das zu entkoppeln von ihrem Selbstbild. Wenn du das einmal hinbekommen hast und du hast dann noch eine Person, die bedingungslos an dieses Kind glaubt, das kann die Nachbarin sein, das kann die Oma sein, dann brauchst du dir an Menschen keine Sorgen machen. Diese zwei Dinge musst du hinkriegen.
Erinnerst du dich an deine Antwort? Weil du bist sicher auch früher oft gefragt worden, was möchtest du mal werden?
Das ist ja das Problem. Ich wollte alles werden. Das war das Geile. Also je nachdem, mit wem ich gerade zu tun hatte, der irgendwie begeistert war. Ich wollte Architekt werden, ich wollte ein Startup. Ich habe dann ein Buch gelesen, Unternehmertum vom lieben Richard Branson. Dann wollte ich mal ein Unternehmen haben. Dann habe ich ein Buch über Silicon Valley als Jugendlichen in die Hand bekommen, wollte ich plötzlich ein Internet-Startup machen. Das habe ich ja alles gemacht. Ich habe ein Buch in die Hände bekommen über ein Unternehmen namens Sun Microsystems, ein US-Konzern. Aber dachte, geil, wow, coole Vision. Dann habe ich ein paar Jahre später dort in einem Konzern gearbeitet. Ich bin so ein Mensch, ich sehe Dinge, die inspirieren mich und ein paar Jahre später mache ich genau das. Ja, also ich wollte wirklich immer der größte Lehrer der Welt werden. Ich wollte der werden, der den Kindern die Angst nimmt und Erwachsenen klar macht, was es ankommt. Und das mache ich heute.
Wollte gerade sagen, das
ja,
bist du jetzt.
Also ich habe es auch irgendwann realisiert. Also meine Frau schaut mir an und sagt, hey, das machst du ja heute. Und ich so, ja, stimmt eigentlich. Ja, ich habe mir immer so eingebildet, das muss ich in der Schule sein. Aber ich wollte als Kind wirklich alles werden, je nachdem, wer mit wem ich zu tun hatte. Also meine Mutter hat einmal, die war Sozialarbeiterin, einen Kollegen eingeladen, der war aus den USA, war wegen einer Konferenz in Wien und ist zu uns zum Abendessen eingeladen worden. Und er hat irgendwie erzählt, was er so alles macht und das und jenes und dieses. Und plötzlich habe ich mir gedacht, das will ich auch. Nur wie er darüber gesprochen hat. Das heißt, ich bin so jemand, ich weiß, glaube ich, gar nicht, was ich will, sondern ich folge der Inspiration. Mhm. Ja, ich folge wirklich Dingen, die mich inspirieren, weil dadurch bekommst du halt eine eigene Kraft, muss man auch ganz ehrlich sagen.
Und bist dadurch quasi zu deinem eigenen Superhelden geworden. Und darum geht es ja auch bei Future One. Aber wie gelingt das jetzt? Wie kann jemand wirklich herausfinden, was seine persönlichen Superkräfte sind?
Also das Wichtigste ist, dass man verstehen muss, es ist ein bisschen so wie die Liebe. Du kannst nicht am Wochenende fortgehen und sagen, heute treffe ich die Liebe meines Lebens. Das kannst du zwar machen, du kannst in einen Club gehen, nur du wirst alles finden und nicht die Liebe. weil du wahrscheinlich eher abstoßend bist für die Menschen, weil die alle sich denken, Gott, wie verzweifelt ist denn der jetzt? Ja, es ist genauso wie bei das, was du machen möchtest. Der Ruf deines Lebens, dein innerer Ruf, der findet dich, der ruft dich. Nur was du machen musst auf dem Weg dahin ist, du musst dich vorbereiten. Das heißt, was ich den Menschen sage, ist, wenn du noch nicht weißt, was du machen möchtest, schau dir ganz genau an, was macht dir aktuell Freude, worin bist du gut? Versuch in dem besser zu werden. Versuch in dem unfassbar gut zu sein, mach mehr von dem. Dann binde dein Umfeld ein. Frag Menschen, die dich seit Jahren kennen, hey, wenn du mich so von außen ansiehst, was würdest du sagen, passt genau gut zu mir? Worin bin ich richtig gut? Wo habe ich Freude? Worin habe ich viel Energie? Und du wirst mal plötzlich merken, dass Menschen, die dich beobachten über längeren Zeitraum, teilweise viel besser als du wissen, was du eigentlich tun solltest. Dann ist das andere, mach mal Dinge, die du sonst nie machen würdest. Also wenn es so Dinge gibt wie, boah, Buchhaltung muss ja eine Katastrophe sein, mach mal genau das, probier das mal aus. Kauf dir ein Buch zu dem, zieh dir mal einen Blogartikel oder sowas ein, mach mal Dinge, wo alles in dir sagt, nee, das ist sicher nichts für mich. Weil ich habe in meinem Leben gelernt, wenn ich Dinge getan habe, wo ich mental immer gesagt habe, das ist sicher nichts für mich, war meistens dort ein großer Schatz versteckt. Ich war letzte Woche bei einer Business-Konferenz eingeladen in Ibiza von einem Expertenclub namens Club 55, wo die besten Experten und Expertinnen aus diversen Bereichen dort sind, und das ist nur auf Einladung. Da kommst du nicht rein mit Bewerbung. Und ich habe mein Leben lang gesagt, na, ich gehe sicher nicht zu solchen Netzwerken und Experten, die interessiert mich nicht und na, das geht überhaupt nicht und das sind elitäre Kreise, und dann bin ich eingeladen worden. Und dann habe ich gedacht, ja, schau ich mal an. Und ich schwöre dir, die ein, zwei Wochen davor habe ich mir gedacht, na, was mache ich dort, und ich halte nichts davon. Und dann hat meine Frau gesagt, jetzt geh einfach hin und schau es dir mal an. Bin ich dahin und am zweiten Tag sitze ich dort und die mich eingeladen hat, sagt, und, wie gefällt es dir? Und ich schaue sie an und sage, ich bin so ein Arschloch. Sie so, was? Und ich sage, ja, ich bin der größte Arsch auf der Welt. Ich bin hergekommen mit einer Ladung an Vorurteilen. Nicht ein Vorurteil ist eingetroffen. Und ich habe mich in die Gruppe verliebt. Und das ist, was ich den Leuten sage. Du wirst, dein Kopf wird dir nicht sagen, was du willst, wer du zu sein hast. Es wird auch nicht, dieses auf der Couch sitzen und meditieren, wird es dir auch nicht sagen. Geh in die Welt raus, biete dich an, hilf mit, wo du helfen kannst. Tu was Ehrenamtliches. Du musst ins Tun kommen, damit du plötzlich neue Dinge entdeckst, Inspirationen findest, merkst, was die Welt zu bieten hat. Und dann, glaub mir, wird es einen Moment geben, wo du nicht dran denkst, und plötzlich stehst du da und denkst da, jetzt weiß ich's. Das ist wie bei der Liebe des Lebens. Du gehst raus, du bist du selbst, hast Freude, du gehst in einen Club nur zum Tanzen mit deinen Freunden oder Freunden, nicht um die Liebe des Lebens zu finden, sondern um Freude zu haben. Du bist voll in deiner Kraft, du blühst auf, du schickst gerade ab, du gehst zur Bar, du holst einen neuen Drink, und plötzlich steht jemand da. Und das musst du halt erlauben. Das heißt, du musst die Stage vorbereiten, dass du in deine Kraft kommst, Dinge tust, dich der Welt anbietest, dienend für andere was machen, Dinge probieren. Und dann brauchst du Zeit. Und manche trifft es nach 6 Monaten und manche nach 10 Jahren. Ja, also ist auch okay. Ist auch okay. Ich habe auch erst mit 32 Jahren gemerkt, dass es mir Freude macht, auf Bühnen zu stehen. Bis dahin habe ich alle Vorträge abgesagt, weil ich gestottert habe, Angst hatte, andere Leute immer hingeschickt habe. Und dann kam ein Vortrag, wo einer gesagt hat, nein, entweder der CEO von eurem Startup oder niemand. Und mein Team hat gesagt, Ali, du musst auf diese Bühne gehen, weil da haben wir 400 Marketingleute im Publikum. Das ist quasi gratis Werbung. Und ich habe 3 Monate lang Blut geschwitzt, hatte Panik, war bei einem Psychologen, bei einem Psychiater, habe Angst gehabt vor diesem Bühnending. Dann bin ich raus, habe alles reingesteckt in diesen Vortrag, und dann ist losgegangen. Dann bin ich von einer Konferenz zur nächsten, auf jede Bühne, und plötzlich habe ich mir gemerkt, scheiße, das macht ja Urspaß. Und davor war meine größte Angst.
Es braucht halt auch oft diesen Sprung ins eiskalte Wasser.
Nur, also ich glaube, ein echter Macher ist ein Mensch, der es trotzdem tut. Also echte Macher sind nicht die aus dem Selbstwert und kann ich eh. Also wenn du Dinge tust, die du schon 1000 Mal gemacht hast, dann bist du kein Macher. Ja, dann bist du ein Wiederholungstäter. Ist auch okay. Ich lebe ganz stark davon, dass ich sage, ein Macher oder eine Macher in dieser Welt bist du, wenn du es trotzdem tust.
Jetzt würde ich gerne mal ein kurzes Gedankenexperiment mit dir machen. Stellen wir uns mal vor, jeder Mensch auf der Welt, und zwar ganz unabhängig von Herkunft, Alter, Geschlecht, Religion und so weiter, könnte das machen, wozu er sich berufen fühlt. Also was du gerade beschrieben hast.
Geil.
Was wäre das für eine Welt? Beschreib sie mal.
Das wäre eine Welt, in der jedes Kind, das dann geboren wird, wirklich dann das Gefühl bekommt, geil, die Welt freut sich auf mich. Alle denken sich, schön, dass du da bist. Und die Welt wäre, ich weiß nicht, hast du Kinder?
Ja, drei.
Okay. Was?
Drei
Mädchen. Drei Kinder. Bist du nahe? In welchem Alter sind die?
2x12 und 1x18.
Geil, okay. Das heißt, die Zeit am Kinderspielplatz ist schon vorbei, ne? Mhm. So. Aber weißt du noch, wie das war? Du bist zum Kinderspielplatz gegangen, deine Kinder sind spielen gegangen. Dann ist geschaukelt, Rutsche, wie auch immer. Und dann hast du irgendwann gesagt, so, wir gehen jetzt nach Haus. Und dann ist losgegangen, na bitte, ich bin noch da und dort, oder?
Ja, ja.
So, unsere Welt ist ja nichts anderes. Du wirst irgendwo auf dieser Welt rausgelassen und hast ungefähr irgendwas zwischen 80 und 100 Jahre zum Spielen. Und dann kommt der Tag, wo diese Kraft, die dich in die Welt gebracht hat, sagt, so, wir gehen jetzt wieder nach Hause. Und dann ist die Frage, stehst du an deinem letzten Tag da und denkst dir, scheiße, ich wäre ja noch gerne auf die Rutsche gegangen. Shit, ich hätte noch gerne in der Sandkiste gebuddelt. Oder denkst du dir, ich habe das alles gespielt auf dem Spielplatz. Ich kann in Ruhe gehen. Und wenn wir eine Welt, die Welt, die wir heute haben, ist, den Menschen sagt man, du wirst dann glücklich, wenn du nur schaukelst. Oder wenn du nur in der Sandkiste bist. Und wenn du mal von der Sandkiste wechselst auf die Rutsche, sagt jemand, hä, was ist denn das für ein Karrierebruch? Und dann sitzen Menschen da am Ende des Lebens, blicken auf ihr Leben zurück und sagen, das habe ich vermisst, das habe ich vermisst, das habe ich vermisst. Haben Firmen aufgebaut, Werte aufgebaut, aber nicht das, was sie wollten. Und wenn wir wirklich eine Welt haben, wo jeder tut, was er möchte, haben wir einen Spielplatz, wo du hinkommst und alle lächeln, ein Kind wird hier geboren, denkt sich, Alter, wie geil ist denn diese Welt? Und das wäre auch eine Welt, wo wir besser mit den Ressourcen umgehen, weil wir nicht mehr auf Kosten anderer Dinge hinbekommen müssen, nicht mehr auf Kosten der Natur. Das wäre eine Welt, wo ich immer sage, im menschlichen Maße. Wir würden nach menschlichen, organischen, in einem menschlichen Maß würden wir in Harmonie mit uns selbst und der Umwelt leben.
Damit wir der Welt ein bisschen näher kommen, was haben wir denn dazu selbst in der Hand und wozu bräuchte es vielleicht einfach Unterstützung, zum Beispiel von der Politik?
Ja, das kann ich dir sofort sagen. Also ich glaube, dass die Politik lernen muss, Tacheles zu reden. Ich habe viel mit Politikern und Politikerinnen zu tun, die ich auch sehr schätze. Aber das Groß aktuell in der Kommunikation ist leider so, dass die Leute verarscht werden. Wir erzählen den Leuten irgendwas von Wohlstandserhalt, wir erzählen irgendwelche Geschichten, wir führen die falschen Diskussionen. Wir führen wirklich die falschen Diskussionen aus ideologischen Gründen. Wir wissen, dass es große Probleme in der Gesellschaft gibt. Wir wissen, dass die Leute in der Pflege nicht gut bezahlt sind. Wir wissen, dass es einen großen Lehrermangel seit Jahren gibt. Und haben sie die letzten Jahre nie adressiert, wirklich. Dann geht was schief, dann passiert irgendwas, dann kommen Alibi-Aktionen daher. Und ich glaube, was die Menschen in der Politik brauchen, ist Real Talk. Dass man klar macht, Leute, bei manchen Dingen ist es wirklich von vor zwölf oder eigentlich nach zwölf, dass die Leute endlich mal in die Selbstwirksamkeit kommen und nicht hoffen, dass es jemand rettet für uns. Das andere, was ich aber auch von der Politik fordere, ist, ihr seid halt Vorbilder für uns alle in der Gesellschaft. Wir haben euch gewählt. Ihr seid, ganz wertschätzend gesprochen, die Angestellten der Bundesregierung Österreich und seiner Bevölkerung. Verhaltet euch auch so. Geht's vorbildhaft miteinander um. Ihr könnt anderer Meinung sein, aber wie aktuell das funktioniert, kann, also wenn die Obersten des Landes streiten, braucht man sich nicht wundern, wenn wir Angst haben, dass die Gesellschaft sich spaltet. Aber was wir selbst in der Hand haben, ist unfassbar viel. Unfassbar viel. Wenn du das Gefühl hast, keiner kümmert sich um Kinder, geh in deiner Freizeit in ein Jugendcamp und biete dich an, dort zu helfen. Hast du das Gefühl, die alten Menschen vereinsamen, such in deinem eigenen Haus die alte Person, die vielleicht niemanden hat, und sei da für sie. Quatsch ab und zu mit ihr. Ruf sie an, lad sie ein zum Abendessen. Wenn du das Gefühl hast, an deinem Arbeitsplatz ist das Thema Gender Diversity nicht wirklich gegeben, setz dich dafür ein, gerade als Mann. Beginn andere dafür zu sensibilisieren. Wenn du das Gefühl hast, es gibt zu wenig unternehmerische Power in diesem Land, werd selber Unternehmer. Das Ding ist, es gibt diesen blöden Spruch, be the change you wanna see in the world. Ich meine, der stimmt halt wirklich. Wir können so vieles tun. Und gerade in Österreich ist es so, dass vor 70 Jahren der Nachkriegszeit unsere Vorgenerationen mit dem Rücken zur Wand gestanden sind. Und sie haben die Vision gehabt, meinem Kind soll es mal besser gehen als mir. Und die haben eine Welt aufgebaut, die Science Fiction ist. Wir leben in der besten aller Welten in Österreich. Und deshalb sollten wir dieses Privileg hernehmen und sagen, hey, so viele Baustellen der Gesellschaft, was ist mein Beitrag dazu? Und das ist das, was ich mir wirklich wünsche. Also das ist wirklich dieses innere unternehmerische Mindset eines echten Machers oder einer Macherin. Und ich sage immer den Leuten, wenn du dich selbst dabei ertappst, dass du zwei Tage hintereinander über dasselbe jammerst, dann ist das ein Tag zu viel. Ich jammer auch, aber nicht zwei Tage hintereinander. Wenn ich jammer und am nächsten Tag schon merke, shit, da ist was, dann überlege ich mir sofort, was kann ich tun, oder ich höre auf, drüber zu jammern.
Und das heißt, dieses Mindset, dieses unternehmerische Mindset, das brauchen aber nicht nur die Unternehmer und Unternehmerinnen, sondern auch die Menschen, die in Unternehmen arbeiten.
Ja, ich kenne Menschen in Österreich, der ist angestellt bei der Post und der hat einmal letztens zu mir gesagt, ja, das mit der Einsamkeitskiste, das beschäftigt ihn wirklich. Und was er zum Beispiel tut, ist, wenn er wirklich Post zustellt. Und er gibt es im Briefkasten, aber er weiß, da ist eine Dame, hat er mir damals erzählt, in dem und dem Haus, bei der und der Türnummer, die lebt alleine. Die schaut immer aus dem Fenster raus. Und da klopft er manchmal nur an und sie macht auf und er fragt, wie geht's Ihnen? Soll ich Ihnen was besorgen? Wie geht's Ihnen? Und wenn sie sagt, ja, das und das und jenes, dann überlegt er sich quasi am nächsten Tag auf der Runde irgendwas zu bringen. Dann hat er herausgefunden, wie sie mit Vornamen heißt und hat ihr zum Namenstag Blumen geschenkt. Und sie hat gesagt, sie hat seit 3 Jahren keine Blumen in ihrem Leben bekommen, weil ihr Mann ist vor 3 Jahren verstorben. Der muss nicht eine Firma gründen, aber der Unternehmer, der unternimmt etwas, um das Leben von jemandem besser zu machen, anstatt zu sagen, keiner kümmert sich ja bei uns um die alten Leute. Und damit hat er ein Problem gelöst. Ist selber glücklich geworden und hat das Leben von einem anderen besser gemacht. Und es kostet nichts, außer vielleicht diesen einen Blumenstrauß. Und das meine ich.
Was bedeutet denn das für die Führungskräfte, vor allem auch der Zukunft? Wie wollen denn solche unternehmerisch denkende Menschen dann geführt werden?
Du musst in eine dienende Rolle gehen. Und dienende Rolle heißt, dass du die Menschen nicht mehr bemutterst. Wir behandeln Angestellte in Unternehmen, Entschuldigung, wie Menschen, die kognitiv nicht fähig sind, selber zu denken. Menschen können Kinder in die Welt setzen, also leider nicht, natürlich nicht alle und auch viele wollen vielleicht keine Kinder, aber der Mensch kann theoretisch Kinder in die Welt setzen, kann ein Auto mit über 100 km/h lenken und eine Bundesregierung wählen. Dann glauben wir echt als Führungskräfte am Arbeitsplatz, dass wir jemand anderem zu sagen haben, wie er seinen Job zu tun hat. Wir müssen die Leute gut trainieren, sie in die richtige Position bringen. Beim Hiring schon wirklich Tacheles reden, der Person klar machen, du bist ja eine erwachsene Person mit einer Selbstverantwortung und deshalb nehmen wir dich. Das heißt, da rennt ja keiner hinterher und sagt, wie muss ich dich entwickeln? Das musst du dir schon selber holen. Und dann geht es darum, in eine dienende Rolle zu gehen und zu verstehen, das Ziel muss sein, den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin in Positionen zu bringen, wo die Person über sich hinauswächst und im besten Fall einfach für sich selbst eine Art Meisterschaft gelangt. Das hat viel damit zu tun, Menschen ihr Wachstum zu bringen, schon an der Seite zu sein, zu verstehen, wie delegiere ich wirklich. Aber es geht darum, auch zu realisieren, ich werde diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen brauchen in Ideenfindungsprozessen, damit die mir helfen, auch zu verstehen, was passiert gerade da draußen am Markt. Das ist eine ganz andere Haltung. Und die Führungskräfte von heute müssen auch dafür sorgen, dass die Teams und die verschiedensten Kulturen und Generationen untereinander in eine schwingende Organisation kommen. Dass die sich beginnen, dass die sich austauschen, dass intern Ideen-Hubs und eigene Circles entstehen, wo die Leute sich selbst organisierend, wenn es notwendig ist, zusammenkommen. Da geht's eher, es ist eigentlich die Rolle eines guten Coaches. Und der beste Coach war mal der beste Spieler vielleicht. Aber der schießt nicht selber den Elfmeter. Der weiß schon genau, wie er seine 11 Personen am Spielfeld zusammenstellt, damit die das Spiel gewinnen. Und du dieses Mindset hast als Führungskraft, dann gehst du ganz anders in Spiele, dann bist du ganz anders in den Meetings, dann bist du ganz anders im operativen Business. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele Führungskräfte gerade auf der harte Tour lernen. Ich habe aktuell von meinen 100, 150 quasi Einsätzen dieses Jahr, sind ungefähr 90 im Führungskräftebereich. Und da geht es immer um das Thema New Leadership, wie wir diese Transition hinbekommen, dass die Leute in diese Mentoring-Rollen kommen und verstehen, wann muss ich wirklich vorgeben und wann muss ich laufen lassen. Und dieses Spiel zu lernen, das ist gerade die größte Kunst für die meisten. Und das hat halt viel damit zu tun, mit Ego, Statusdenken, das Thema Vertrauenskultur. Genau, das sind diese Themen.
Also die Welt ist ziemlich im Wandel, aber wenn ich dir so zuhöre, dann kann man sich auch darauf freuen.
Ja, total. Wir steuern gerade auf die beste aller Welten zu. Das Problem ist ja nur, wir können uns nicht vorstellen, weil die letzten Dekaden so geil waren. Und weil wir Menschen auch nicht so lange leben, leider Gottes. Würden wir 500 Jahre alt werden, dann hätten wir jetzt genug 400-Jährige, die rumlaufen und sagen, also ganz ehrlich, in meiner Jugend, als ich 100 war, war es eine Katastrophe. Ich meine, vor 100 Jahren haben wir in Österreich gerade mal das Wahlrecht für Frauen eingeführt. Willst du vor 100 Jahren gelebt haben? Na, sicher nicht. Das Problem ist nur, wir können uns nicht vorstellen, dass es noch geiler wird. Und das ist ja das große, das echte Problem. Und deshalb müssen wir lernen zu sagen, ja, was wäre denn wenn? Ich meine, ich erzähle dir meinen Lieblingswitz, okay? Ich erzähle dir meinen Lieblingswitz, das ist der einzige, den ich kann. Und den erzähle ich so mittlerweile in manchen Kreisen und sage ich, also der Witz geht so. Ein Mann stirbt, okay? Und plötzlich erscheint ein Aufzug und da steht, der geht in den Himmel. Steigt ein, denke ich, na super, jetzt bin ich tot. So, fahrt mit dem Aufzug hoch, durch die Wolkendecke. Oben bei der Wolkendecke bleibt der Aufzug stehen. Der Mann steigt auf, denkt sich, aha, das ist ja wirklich so wie im Fernsehen, der Himmel, nett. Dann sieht er da hinten so ein Tor, wo drüber steht Himmel, bitte hier Nummer 10. Und er denkt sich, muss ich da jetzt hin? Plötzlich kommt ihm jemand entgegen, ganz gut gelaunt, und sagt, hallo, ich bin der Petrus, herzlich willkommen hier, auf, also da oben im Himmel, Sie sind ja gerade verstorben, haben Sie gute Anfahrt gehabt. Also ja, aber okay. Dann sagt Petrus zu ihm, Sie haben es eh schon gesehen, da hinten ist das Tor, gehen Sie bitte hin, ziehen Sie eine Nummer. Sie werden dann reingelassen. Der Mann geht hin, zieht eine Nummer und wartet. 10 Minuten vergehen, 20 Minuten vergehen, 30, 40 Minuten, eine Stunde, nichts passiert. Er wartet und wartet und irgendwann kommt der Petrus wieder um die Ecke und sagt, Entschuldigung, während Sie hier so warten, darf ich Ihnen eine indiskrete Frage stellen? Und der Mann sagt, ja, fragen Sie mich alles, ich meine, ich habe Zeit. Petrus geht ganz nah zu seinem Ohr hin und sagt, sagen Sie, wie war es denn so im Paradies? Und was ich einfach glaube, ist, dass wir Menschen nicht checken, dass wir schon im Paradies sind. Das Paradies ist vielleicht nicht das, was nach dem Tod kommt. Vielleicht wird das noch schöner. Das ist hier. Als meine Kinder im Leib ihrer Mutter waren, waren sie gebettet in was Wunderbarem. Es war schön warm, es war für alles gesorgt. Und dann nach 9 Monaten ging ein Megaprozess los. Sie gingen Richtung weißem Licht. Das war die Geburt. Der wird gepresst und geschrien und wow, und da geht's richtig zur Sache. Als Vater stehst du mit dem Kreißsaal und denkst, oh mein Gott, ich hoffe, das geht gut. Dann wird dieses Kind plötzlich geboren, muss die ganze Nahrungsaufnahme umstellen, muss zum ersten Mal atmen. Neue Menschen, neues Ding, die Nabelschnur wird durchtrennt, neuer Lebensabschnitt. Jetzt leben wir hier und glauben, das ist die einzige Phase des Lebens. Danach kommt irgendwann der Tod, wir haben keine Ahnung, was danach abgeht. Und was ist, wenn wir gerade in allem, was wir tun, gerade im Paradies sind? Für ein Kind ist im Mutterleib das Paradies. Aber danach kommt noch was Schöneres. Und das ist das, was ich den Menschen versuche mitzugeben. Wir wissen gar nicht, was noch in dieser Welt alles geht. Nur vergleich mal die Geschichte vor 100 Jahren der Menschheit und zeig Menschen vor 100 Jahren, was wir heute haben. Die würden sagen, das ist Science Fiction. Du kannst dein Handy nehmen, reinschauen, bist irgendwo anders auf der Welt und kannst mit deinem Kind und deiner Frau reden, durch Daten, die durch die Luft übertragen werden. Ich meine, das ist ja Zauberei. Vor 200 Jahren hätte man gesagt, du bist ein Ketzer. Ja, ab auf den Scheiterhaufen mit dir. Und das braucht man wieder. Wir brauchen so eine Gelassenheit mit Humor und sagen, ja, vieles läuft scheiße. Schauen wir drauf, dass wir Kraft entwickeln. Wir helfen mit, wo wir können. Schauen aber auch darauf, genug zu tanzen, zu singen, uns blöde Witze zu erzählen. Die größte Gefahr, die ich aktuell in der Welt sehe, ist wirklich, dass Menschen, sogar wenn irgendwo Humor ist, alles verurteilen. Ja, also es gibt manche Dinge, ja, du musst nicht jede Meinung feiern und Political Correctness in allen Ehren, aber wir müssen auch mal 9 Grade sein lassen, würden die Deutschen sagen. Ein bisschen geerdet, einmal sagen, ja, lass mal es gut sein. Wir müssen nicht immer alles politisch korrekt hinkriegen. Ist okay, ist okay. Ja, so, das brauchen wir. Ich glaube, wieder so eine Gelassenheit.
Und auch Gelassenheit gegenüber der KI. Du versuchst oder du testest gerade ein KI-Tool.
Ich teste die ganze Zeit. Ich teste.
Bist du zufrieden?
Ah, ich liebe es. Ja. Ich bin gestern Nacht gesessen bis, ich darf meiner Frau gar nicht laut sagen, ich habe gesagt, dass ich nur bis 1 wach war. Ich war bis 2 wach und habe gestern Nacht 3 KI-Tools getestet und habe versucht, einen Prozess aufzusetzen, wie ich Daten und Content generieren kann, der dann automatisiert sofort ausgespielt wird. Saugeil. Also was da gerade im KI-Umfeld abgeht, ist genial. I love it. Ich hab von mir Videos, die ich für einen unserer geilsten Kurse habe, jetzt in indischer Sprache, also in Hindi, in Japanisch und auf Englisch. Und du glaubst, ich habe das eingesprochen.
Naja, du bist ein Sprachentalent, darüber haben wir schon gesprochen.
Na, Englisch kann ich, aber die anderen Sprachen, ich habe in meinem Leben noch nie Hindi gesprochen. Und jetzt habe ich gestern Abend Videos generiert, wo wirklich mein Gesicht Hindi spricht und du merkst nicht, dass das KI generiert ist. Und
sogar die Melodie der Sprache,
ja,
oder?
Ja, auch meine Tonalität und ich liebe, es ist so geil. Ich habe nämlich heute noch ein Meeting, wo jemand herkommt, wo wir überlegen, dass wir eines meiner Flagship-Produkte, Heroes heißt das, das Persönlichkeitsentwicklungsprogramm für Erwachsene, will der nach Afrika bringen. Für Menschen, die in den Slums leben. Damit ihre Persönlichkeit anpassen, um versuchen, dort rauszukommen. Und mit der KI können wir vieles jetzt plötzlich machen für den Kontinent dort. Das Meeting ist heute um 14 Uhr.
jetzt sollten wir langsam zum Ende kommen. Nur noch allerletzte Frage. Fast. Was hättest du gern schon gewusst, als du, sagen wir mal, 16 warst?
Dass wenn mein Bauch zu mir sagt, lass die Finger von diesen falschen Freunden, ich das Selbstvertrauen gehabt hätte, zu wissen, ich brauche diese Menschen nicht, sondern ich werde andere auch kennenlernen. In meinem Leben zu lange an Menschen festgehalten, weil ich dachte, dass ich sonst nicht gut genug bin, dass andere mich auch mögen. Und habe mich deshalb auf Menschen eingelassen, die, wo mein Bauchgefühl und auch meine Mutter immer gesagt hat, Ali, lass das, das ist kein guter Umgang für dich. Das wünschte ich, dass ich früher schon mehr dieses Selbstvertrauen gehabt hätte und mir selber diesen Wert erlaubt hätte, zu sagen, na, lieber gehe ich einen Weg in meinem Leben alleine, bevor mit den falschen Leuten.
Und dann bist du jetzt schon weit gegangen.
Ja. Setzt du jetzt. Aber das hätte der 16-jährige Ali, glaube ich, gerne gewusst, dass er sein Selbstwert nicht von anderen abhängig macht.
Und kannst du mir vielleicht jetzt noch ganz zum Schluss sagen, was diese schönen, bunten Sneakers auf deiner Wand verloren haben?
Ja. Ich habe meine ersten Turnschuhe, die nicht Secondhand waren, erst mit 13 Jahren bekommen oder so herum. Ich glaube, war ich 13, 14, ich weiß gar nicht mehr. Ich habe, bis ich 10 oder 13 war, waren alle Sachen, die wir hatten, Spenden von der Caritas und vom Roten Kreuz. Alles. Also alle Klamotten, alles. Das war für mich der Normalzustand. Ich war nicht traurig, es war normal. Die Dinge waren gut noch und das hat passt. Dann war mal, irgendwann einmal hat mein Onkel aus Italien meinem Bruder und mir unsere ersten paar weißen Sneaker geschenkt, die neu waren. Das weiß ich heute noch. Da waren wir in Florenz, sind mit dem Zug rübergefahren, weil so meine halbe Familie lebt dort. Und dann haben wir geschenkt bekommen, so einen Schuhkarton. Ich habe ihn aufgemacht und ich habe den Geruch heute noch in der Nase, ja, von diesen weißen Sneakern. Und die habe ich dann eine Woche lang, glaube ich, auch im Bett zum Schlafen getragen.
Nein.
Ja. Und dann hatte ich meinen ersten Ferialjob mit 14, 15. Da habe ich gemerkt, dass irgendwie alle Führungskräfte immer so dunkel angezogen sind, schwarze Schuhe. Und haben mir gedacht, die meisten Firmen, in die du reinkommst, da ist nicht so ein cooler Umgang. Da schaust du den Chef an, alle haben eher Angst. Ich habe mir damals mal gedacht, na, wenn ich einmal Chef bin und der Briefträger kommt rein, darf er nicht merken, wer der Chef ist. Und für mich waren immer so weiße Sneaker, so dieses vergiss nicht, woher du kommst. Und dann habe ich Watch Out gegründet, 2012. Aber schon 2011, als wir das als Verein gemacht haben, habe ich damals gesagt, jeder, der bei mir mitmacht, bekommt nach 3 Monaten weiße Turnschuhe. Das ist so Rebellentum. Und ich habe 2011 schon, auch im Business-Kontext, wo ich früher war, weiße Turnschuhe getragen. Und 2011, 2010 hat jeder gesagt, das geht nicht. Das war nicht wie heute. Da warst du wie so, das geht ja nicht, was sagen die Leute? Und ich habe dann allen Mitarbeitern bei Watcher immer weiße Turnschuhe geschenkt nach drei Monaten. Auch jetzt in meinen Firmen. Mittlerweile über 200 Paar in den letzten 10, 12 Jahren. Und Turnschuhe waren für mich immer so dieses, egal wie groß du wirst, egal woher du kommst, vergiss niemals, dass du immer wolltest, dass wenn der Briefträger kommt, keiner merkt, wer der Chef ist. Solange du dieser Typ bist, der locker durchs Leben geht und sagt, hey, ich bin der Ali, hebst du hoffentlich nicht ab. Mittlerweile ist die Welt so, dass sich jeder Sneaker und so ein Zeug kauft. Nur ich habe die Schuhe, die du hier siehst, also ich habe hinten einen Karton mit 40 Paar noch, weil diese ganze Wand hier war voll damit. Nur die haben wir jetzt neu gestrichen mit ein paar Sachen. Und das war immer das für mich. Das war immer... Turnschuhe erinnern mich daran, dass ich immer am Basketballplatz gestanden bin und mir gedacht habe, irgendwann möchte ich auch solche Turnschuhe haben. Das war wie, also Turnschuhe waren für mich Statussymbol in der Schule. Das war, und das ist heute noch. Also hört sich komisch an, aber solange ich meine Turnschuhe habe, ist alles gut.
Ali, vielen, vielen Dank.
Ja, gerne. Danke für die Fragen.